SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Schuss und Tor. Fußball-Europameisterschaft. 24 Teams im Wettbewerb. EWG. Einer wird gewinnen. Wettbewerb war das Thema auf dokublog.de.
Konkurrenz. Kurkonzern.
Spur 1.
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
schauen wir, Wolfram Wessels und die Doku-Blogger, aus gegebenem Anlass mal auf die Fußball-Podcast-Szene. Sowas gibt es tatsächlich.
Spiel geht gleich los.
Stellen natürlich den Sieger unseres Kurz-Doku-Wettbewerbs vor und stimmen Sie auf den nächsten Wettbewerb zum Leipziger Hörspielsommer ein.
Spur 3.
Unser Radioblogger berichtet,
Spur 4,
dieses Mal aus Ungarn. Und
Spur 5,
vor den Nachrichten unsere Nachrichtenkritik, in der es auch um Wettbewerb gehen wird.
Spur 2. Nachgefragt.
Podcast. CD-Post.
Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
EM-Zeit ist Hochzeit von Radio und Fernsehen. Berichte und Reportagen überschwemmen die Programme. Im Netz gibt's die passenden Livestreams und hier und da einen Podcast. Aber was machen die eigentlich? Die Fußballrechte kommen sie ja nicht ran. Auf einen interessanten Podcast bin ich dennoch gestoßen, den Rasenfunk, den unter anderem Max Jakob Ost betreut. Und den rufe ich jetzt mal an.
Hallo, Herr Messes.
Ja, Tag, Herr Ost.
Hallo.
Was macht der Rasenfunk eigentlich während der Europameisterschaft?
Viel wird er machen, zumindest ist das der Plan, wenn sich alles mit dem Berufsleben vereinbaren lässt. Wir werden tatsächlich im Kurzpass, das ist ein neues Sendungsformat, täglich oder fast täglich von der EM berichten, immer eine halbe Stunde, immer jeden Tag. Und zusätzlich haben wir jetzt schon eine dreistündige Vorschau auf die Europameisterschaft gemacht. Es wird natürlich das Äquivalent nach dem Turnier geben. Und wir wollen auch auf die deutschen Spiele einen besonderen Fokus legen. Da wird es dann auch nochmal eigene Sendungen zu geben.
Was heißt denn Berichte von den Spielen? Sie fahrt doch sicherlich nicht nach Frankreich.
Nein, das mache ich in der Tat nicht. Ich habe allerdings den großen Luxus, dass ich viele Journalisten kenne, die vor Ort in Frankreich sind. Und die beziehen wir in unser Programm ein. Als so eine Art Korrespondenten könnte man die bezeichnen. Wir machen da eigentlich viel so, wie man es aus den klassischen Medien kennt, nur eben unter den Bedingungen, die ein Podcast so bietet.
Und welche bietet er da?
Ne, der größte Vorteil ist, dass wir keinerlei Beschränkungen in Zeit und Umfang haben. Hm. Wir müssen uns nach keinen Sendeplänen richten, wir müssen nicht auf O-Töne warten, wir können uns so viel Zeit nehmen, wie wir für ein Thema haben möchten.
Das sind dann auch manchmal mehrere Stunden.
Das sind manchmal tatsächlich mehrere Stunden.
Wie hört sich denn sowas an?
Erstaunlich viele Menschen. Also unsere Sendungen werden im Schnitt mindestens von 6.000 Hörern gehört, Tendenz stark steigend. Wobei man etwas vorsichtig sein muss. Das ist jetzt die Zahl der Downloads. Das ist das, was ich quasi als Produzent sehen kann. Ob dann wirklich auch jeder dieser Hörer die Sendung ganz gehört hat, das kann ich jetzt nicht sagen, aber definitiv ist es eine Zahl deutlich im vierstelligen Bereich mit der Tendenz zum fünfstelligen Bereich. Und viel wichtiger als die Downloadzahlen sind mir eigentlich die Rückmeldungen, die wir bekommen in den sozialen Netzwerken. Und da sieht man schon, dass das wirklich eine ganze Menge an Leuten interessiert.
Sind diese Podcasts denn alles Liebhaberprojekte oder wie finanzieren die sich? Wie finanziert sich zum Beispiel der Rasenfunk?
Derzeit noch gar nicht. Also derzeit zahlen wir nur für Serverkosten. Tatsächlich ist das ein Merkmal von ganz, ganz vielen Podcasts, dass es in der Regel tatsächlich Freizeitprojekte sind. Wir beim Rasenfunk wollen daran jetzt aber tatsächlich etwas verändern. Und da stellt sich dann die spannende Frage nach den Finanzierungsmöglichkeiten für Podcasts. Wir haben uns bewusst gegen Werbung entschieden, was manche Podcasts machen. Wir wollen tatsächlich so ein bisschen es unseren Hörern überlassen, wie professionell und wie regelmäßig wir auch das machen können, indem wir uns über Spendenunterstützung finanzieren wollen in Zukunft.
Vielen Dank, Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Rasenfunk.de heißt die Seite.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Spur 1. Doku-Log.
Die 17-jährige Ivy lebt zurzeit in China. Sie beschreibt den Alltag dort als permanenten Wettbewerb. Feature von Anja Penner.
40 gleichaltrige Teenager beider Geschlechter 14 Stunden am Tag in einen einzigen kleinen Raum zu sperren, klingt wie ein komisches soziologisches Experiment. Es ist aber mein Alltag hier in China. Es sind so viele hier, da muss man herausstechen. Etwas Besonderes leisten, um gesehen zu werden. Es wird gekämpft und es ist verdammt nochmal anstrengend. China pausiert nicht. Sie sind immer um dich herum. Du hörst sie nachts um dich herum arbeiten und schreien und nie ist Zeit für eine wirkliche Ruhe. Sie geben alles und wissen, der Abgrund ist nah und tief. Doch irgendwie ist es die Möglichkeit zu scheitern, die dem Ganzen einen Kick gibt. Nichts läuft auf vorgefertigten Bahnen, einfach weil auch nicht klar ist, was in diesem Land in 10 Jahren passieren wird. Man lebt im Jetzt. Jeden Tag schreiben wir einen Test in irgendeinem Fach, ein Diktat. Es geht nicht mehr um Verstehen oder Intelligenz, sondern einfach nur noch um Lernen. Die Lehrer sagen die Wörter an, wir schreiben sie auf, stopfen sie in unsere Gehirne und dann schreiben wir den Test. Es wird immer angesagt, wer Fehler gemacht hat und die Klasse lacht. Einmal, als eine Schülerin beim Abschreiben der Hausaufgaben erwischt wird, wird nicht sie bestraft, sondern die, die sie hat abschreiben lassen. Dann hält die Lehrerin eine Rede. Meine Freundin übersetzt mir, dass die Abschreibende richtig gehandelt hat. Die Hilfsbereite ist dumm, lässt den Ruhm ihrer Erfolge anderen zuteil werden und wird in der Gesellschaft nicht überleben. Nur du allein zählst. Meine Freundin nickt.
Spur 1. Doku-Blog.
Kunst-Doku. Okay, du kurz.
Ende Mai, während des Dokumentarfestivals Docker in Karlsruhe, haben wir die Preise des ersten Kurzdoku-Wettbewerbs verliehen. In einer Matinee in der Kinemathek, richtig im Kino, stellten wir 11 Einreichungen vor, höchst unterschiedlicher Art und als Höhepunkt das Siegerstück. Eingereicht vom Künstlerkollektiv Mobtik. Dahinter verbirgt sich Chris Brandl, der medienkünstlerische Projekte unterschiedlichster Art produziert. Musikclips, Kurzdokumentationen, experimentelle Videoarbeiten bis hin zu traditionellen fiktiven Geschichten in Bild und Ton, die er vorwiegend auf zahlreichen Festivals präsentiert und sich regelmäßig am Doku-Blog beteiligt. Er benutzt dazu gerne auch O-Töne anderer Autoren, auch bei dem Stück, das eine 4-köpfige Fachjury für das Beste hielt. Warum ist die Banane krumm?
Docker, das Dokumentarfestival präsentiert.
Warum ist die Banane krumm? Warum nicht der Apfel? Warum nicht die Birne? Warum sind Kirschen rot? Was, wenn wir uns irren? Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Warum all die Sorgen? Warum all die Narben? Warum all die Formen? Warum all die Farben? Warum all die Normen? Warum all die Kaffee? Warum besten kein Kaffee? Warum besten Becher? Warum wird allgemein so vieles nur schlechter? Was, wenn die Frage nach dem Warum entfällt? Warum wird dann nicht gleich alles viel besser auf unserer Welt? Warum heißt jetzt Reiter neuerdings Twix? Warum sind auf der Bank Witz? Die Zinsen wird abends früh dunkel? Warum wird's abends spät hell? Warum zählt für uns immer nur Haben, Reichtum und Geld? Sowieso. Warum gibt es überhaupt Reiche? Warum gibt es Arme? Warum machen eigentlich alle genau das, was ich ihnen sage? Die Frage nach dem Warum beschäftigt den Menschen. Die Frage, warum, lässt den Menschen erst denken. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Das Warum lässt uns fragen, warum das so ist. Aber warum, das kann dir keiner verraten. Warum? Nur ein Wort. Wir können nur raten. Warum wird dieser Text vielleicht niemals gesendet? Warum meine Karriere als Dichter schon wieder beendet? Warum nur ein Wort? Wir können's nur erraten. Letztendlich weiß niemand, warum das so ist, warum einer da rein darf und warum andere nicht. Vielleicht bringt ein genauerer Blick ein wenig Dunkel ins Licht. Warum darf niemand rein? Warum steht da ein Schild auf dem Steht? Und warum darf niemand rein? Manchmal ist es halt einfacher, als es ist.
Warum ist die Banane krumm? Das Siegerstück des Kurzdoku-Wettbewerbs von dokublog.de und dem Dokumentarfestival Docker. Chris Brandl war bei der Verleihung in Karlsruhe dabei. Mal hören, wie er das Festival überstanden hat. Ja?
Brandl ist hier, ja.
Ja, Tag, Wolfram Wessels.
Grüß Grüße Sie, Herr Wessels.
Chris Brandl, Sie waren zum ersten Mal beim Dokumentarfestival Docker in Karlsruhe. Wie hat es Ihnen denn gefallen?
Mir hat das außerordentlich gut gefallen. Also das hat noch Nachwirkungen auf mich. Die Filme und Hörstücke, die ich da rezipieren durfte, sehr schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Lokation, die Kinemathek, Karlsruhe. Es war ein wunderschönes Wochenende.
Sie laden ja immer unter dem Namen Moptik, Künstlerkollektiv Moptik, hoch. Was verbirgt sich denn hinter Moptik?
Moptik, das ist eigentlich unsere alte Gang, wenn ich das so sagen darf, in Berlin. Optik, Moptik, das sind so Sprüche von früher. Schule, Mule, man hat, das ist einfach so ein Straßentalk, möchte ich mal sagen. Und Moptik ist eine Vereinigung von kreativen Menschen, Schauspielern, Darstellern, Kameramenschen, Autoren und Autodidakten hauptsächlich. Und unter diesem Namen habe ich mich beim Doku-Blog angemeldet.
Wie ist denn nun das Stück Warum ist die Banane krumm entstanden? Ja. Das klingt ja so nach Rap, Spoken Word. Ja. Wie haben Sie das produziert?
Also da war ich zufälligerweise in Berlin, das war um meinen Geburtstag rum, das ist im März. Ich wusste von dem Aufruf, weil ich mich regelmäßig um solche Ausschreibungen im Internet kümmere. Das gehört zu meiner Arbeit, auch jeden Tag zu schauen, welche Calls gibt es, welche Ausschreibungen, was interessiert mich, wo kann ich was dazu sagen oder machen eventuell.
Ist das eine Art Geschäftsmodell? Funktioniert das?
Ich möchte sagen, das ist ein Modell, von dem ich versuche zu leben. Ich möchte auch behaupten, dass es einigermaßen funktioniert.
Sie leben von Wettbewerben quasi.
Man lebt natürlich da sehr reduziert. Ich besitze kein Auto, ich besitze keine Eigentumswohnung, ich spare auch nichts an, sondern ich lebe wirklich im Jetzt. Das wird wahrscheinlich ein sehr großes Zeichen der Zeit sein, nehme ich mal an. Und ich bin auch ein wenig wettbewerbsaffin, ein wenig wettbewerbssüchtig. Ich gucke, wo kann ich eigentlich mein Zeug hinbringen?
Und wie kommen Sie auf die Wettbewerbe im Internet?
Ja, da geht die tägliche Arbeit so los, da verrate ich jetzt vielleicht auch an viele Mithörer etwas. Man googelt das einfach, Videowettbewerb, Kreativwettbewerb und alles, was es da gibt, auch im Englischen und in Foren vom Amateurfilmforum bis zu Ausschreibung von großen Global-Player-Firmen, die natürlich das auch mittlerweile erkannt haben, schon länger, einfach Wettbewerbe ins Internet zu stellen und zu sagen, hey, wir beauftragen gar keine Profis mehr in Anführungsstrichen, sondern jeder darf uns was schicken und wir suchen uns dann das Beste aus. Das ist so ein bisschen wie im Ozean, große Netze auswerfen. Leider gehen da viele auch drauf. Wir wissen das von den echten Netzen und ja.
Vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Auf SWR2 sind die drei Siegerstücke noch einmal in einer Sendung zu hören am 20. Juni um 19.20 Uhr in SWR2 Tandem und natürlich jederzeit auf dokublog.de. Vielen Dank.
Spur 3. Ausblick.
Hörspielsommer. SOS. Hörerkimmel. Leeres Ohr im Mops.
Seit 13 Jahren gibt es nun schon den Leipziger Hörspielsommer, eine Open-Air-Veranstaltung, bei der in einem Park Hörspiele für Erwachsene und Kinder aufgeführt werden. Es gibt Live-Events und 3 Hörspielpreise für die freie Szene werden verliehen. Am 8. Juli startet dieses Hörspielfest, ist noch ein bisschen hin, aber die Vorbereitungen laufen wahrscheinlich schon auf Hochtouren. Was es dieses Jahr Neues gibt, fragen wir mal den Festivalleiter Markus Heinke. Markus Heinke, was gibt es denn in diesem Jahr für Neuerungen?
Ja, dieses Jahr haben wir vor allem neue Kooperationen eingegangen. Es gibt einmal eine Kooperation mit den Günter-Eich-Preisträgern. Das Programm nennt sich Retrospektive Perspektive. Und da haben wir gleich uns den ersten Preisträger des Günter-Eich-Preises gekrallt und ihn als zum Schirmherrn des Festivals gemacht.
Und wer ist das?
Alfred Behrens ist ein Filmemacher und Hörspielmacher, Dozent.
Dann gibt es ja bei Ihnen auch die Wettbewerbe für das beste Hörspiel. Das ist ein Wettbewerb für die freie Szene. Wie war denn da die Beteiligung in diesem Jahr? Kann man das schon absehen?
Also wir hatten insgesamt für alle 3 Wettbewerbe, für alle 3 Nachwuchswettbewerbe, über 170 Einsendungen, was eigentlich eine gute Resonanz ist. Und die Qualität war insgesamt sehr hoch.
Nun gibt es noch eine Besonderheit, habe ich gesehen. Es gibt ein Projekt Begegnungen. Worum geht es denn da?
Also es ist ein Projekt mit Geflüchteten und Leuten, die hier wohnen, die schon länger hier sind. Und das wird vor allem in einem Museum stattfinden oder in verschiedenen Museen.
Entstehen denn dabei auch dann gemeinsame Hörspiele, die auch bei denen vorgeführt werden?
Hörspiele würde ich das nicht nennen, aber zumindest kleinere Hörexperimente werden entstehen und die sollen dann auch auf dem Festivalgelände in einer kleinen Soundinstallation sozusagen vorgeführt werden.
Also es lohnt sich, nach Leipzig zu fahren. Am 8. Juli beginnt der Leipziger Hörspielsommer, am 17. Juli endet er. Vielen Dank, Markus Heinke.
Spur 1, Doku-Blog.
Wettstreit. Testet wird. Wette trifft.
Achtung, Signierung.
Wer beim Wettbewerb nur auf die Sieger schaut, sieht vieles andere nicht. Dabei sein ist alles, aber gewinnen am Ende wirklich nur noch die Chinesen? Fragt Klaus Schirmer in seinem Doku-Blog-Feature.
Die Chinesen, also die gewinnen wirklich alles. Kommt wirklich nicht oft vor, dass die mal nur Zweiter werden oder Dritter. Aber die kann man sich auch nicht als Vorbild nehmen, oder? Die sind irgendwie schon viel zu gut.
Die trainieren auch ganz anders als wir. Also die gehen ja auch kaum zur Schule. Und die fangen ja schon im Krabbelalter, wo ich noch im Kindergarten bin und im Sand spiele, fangen die ja schon an, Krafttraining zu machen, hart zu trainieren.
Manche von uns waren ja auch schon in China und haben das auch live gesehen. Ja, ich war ja auch schon dort. Und das ist wirklich krass, wie die mit den Sportlern umgehen. Und die weinen, die kleinen Kinder. Und das ist echt traurig zu sehen.
Das Erfolgserlebnis ist entscheidend, ist wie eine Art Drachenhaut gegen Erlebnisse des Selbstzweifels. Die kommen immer, die werden auch stärker dadurch, dass man nicht auf Platz 1 steht. Also das bekommt man, je älter man wird, auch mit, dass die Gefahr des Scheiterns immer mit eingebaut ist. Es ist ein Teil des Ganzen. Und Krise ist letztlich die Bedingung von Kraft, wenn man es richtig versteht.
Schön gemacht unten. Er geht ein bisschen raus, ein bisschen schwer. Aber unten hast du ihn super gemacht. Gut, reicht mit Alisa, kannst Schluss machen.
Spur 4, Radioblog.
Radioblogger, grabe dir Logo, Bali oder Grog.
Im letzten Monat war Keno Versek unser Radioblogger, der uns über die Vorgänge in Ungarn informierte. Versek lebte von 1991 bis 2000 in Ungarn und Rumänien und berichtete als Korrespondent für deutschsprachige Medien aus der Region. Inzwischen wohnt er in Berlin, reist aber noch häufig in mittel- und südosteuropäische Länder.
23. Mai. Vom Radio zum Verlautbarungsorgan. Der staatliche ungarische Radiosender, auf Ungarisch Modior Radio, spielte während seiner über 90-jährigen Existenz in wichtigen Augenblicken und Prozessen der ungarischen Geschichte des Öfteren eine Schlüsselrolle. Während der antikommunistischen Revolution 1956 riefen Aufständische im Rundfunkgebäude in der Sándor-Bródy-Straße das freie ungarische Radio aus. Nach dem Systemwechsel 1989-90 avancierten viele Sendungen zu Flaggschiffen des unabhängigen Journalismus. Zwar verlor Modior Radio im Laufe der Jahre an journalistischer Bedeutung, auch weil es nicht gelang, seinen schwerfälligen Apparat, der noch aus der kommunistischen Zeit stammte, zu reformieren. Am 21. Dezember 2010 protestierten zwei Redakteure einer Schweigeminute gegen die entsprechenden Gesetze und wurden dafür vom Dienst suspendiert.
Oh.
Es war das Ende einer bewegten Radiogeschichte. Inzwischen ist Modior Radio, wie alle öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn, also auch das Fernsehen und die Nachrichtenagentur MTI, zu einem schlichten Verlautbarungsorgan der Regierung und des Ministerpräsidenten Viktor Orbán verkommen. Die Stammbelegschaft ist winzig, die Inhalte der Sendungen werden von den Angestellten des staatlichen Medienfonds MTVA produziert, in den nahezu sämtliche Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks transferiert wurden. Zensur gibt es offiziell nicht und auch inoffiziell eher selten. Denn alle Journalisten wissen, was und wie sie zu berichten haben. Falls sie sich einmal nicht daran halten, sind sie ihren Job los. 6. Juni. Brachiale diktatorische Methoden wendet Orbán nicht an. Formal sind die Sender in ihrer Berichterstattung kaum eingeschränkt. Dennoch leben viele unabhängige Medien in einem fortgesetzten ökonomischen und zum Teil auch rechtlichen Albtraum. Exemplarisch dafür steht der Fall des Senders Club Radio. Wegen seiner linksliberalen Orientierung wurde der Sender zu einem Hassobjekt der ungarischen Rechten und Rechtsextremen. Nachdem Orbán und seine Partei Fidesz 2010 in Wahlen eine Zweidrittelmehrheit erreichten und noch im selben Jahr begannen, die ungarische Medienlandschaft umzukrempeln, verlor Club Radio Stück für Stück die meisten seiner regionalen Frequenzen. Als sich der Sender Anfang 2011 um eine Verlängerung seiner Budapester Sendelizenz bewerben musste, verlor er die Ausschreibung zunächst und verstrickte sich in eine mehr als zweijährige, zermürbende juristische Auseinandersetzung mit der Nationalen Medien- und Telekommunikationsbehörde. Im Frühjahr 2013 bekam Clubradio nach vielfachen provisorischen Sendelizenzverlängerungen endlich eine neue Dauerlizenz. Zwischenzeitlich waren allerdings fast alle privaten Anzeigenkunden abgesprungen, viele auch aus Angst, Staatsaufträge zu verlieren, wenn sie im wichtigsten Oppositionsradio Werbung schalten würden. Staatliche Werbung wiederum hatte Clubradio seit 2011 ohnehin nicht mehr bekommen. Infolgedessen konnten die meisten Redakteure und Mitarbeiter seit Beginn der Auseinandersetzungen kaum noch oder gar nicht mehr bezahlt werden. Der Clubradio-Eigentümer Andras Arato verklagte die Medienbehörde letztes Jahr zwar auf Schadenersatz, bisher allerdings erfolglos. Fazit: Zwar hat Clubradio in Orbáns Ungarn seit 2010 überlebt, allerdings war die ökonomische und juristische Salamitaktik der Regierung erfolgreich. Das einst führende Nachrichten- und Talkradio ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst.
Spur 1. Doku-Block.
Konkurrenz. Renn zu Kork. Kurzen Kork.
Haben Sie noch eine Arbeitsprobe?
Eine Arbeitsprobe auch.
Das würde Ihre Chancen erheblich verbessern.
Doku-Block-Feature von Susanne Franzmeier.
1. Februar, 15 Uhr, Berlin-Mitte, Brunnenstraße 188 bis 190, Raum 4B1, Büro von Herrn Meier.
Kann ich da jetzt eine Arbeitsprobe aus dem Kapitel ausreichen oder mehrere?
Also wir schreiben 20 Seiten, soll es ungefähr sein. Ne? Und weil wir legen das ja direkt der Jury vor.
In wenigen Minuten endet die Bewerbungsfrist für das diesjährige Literaturstipendium des Berliner Senats. Die letzten Bewerber legen dem Sachbearbeiter ihre Unterlagen vor.
Okay, danke, ich dann bei Ihnen. Ja, danke.
Also es ist grundsätzlich so, dass eigentlich alle bekannten Berliner Autoren und Autoren sich auch hier für ein Stipendium durchaus auch beworben haben. Auch diejenigen, die bekannt sind, das heißt noch lange nicht, dass sie gut verdienen.
An einem Tisch haben es sich drei nicht mehr ganz junge Damen gemütlich gemacht.
Das ist alle sind meine drei Freunde, ja? Wir sind Schriftstellerin. Ich schreibe Märchen, Humoreske und Gedichte für die Kinder. Natascha schreibt Humoreske auch, aber schon zwei Bücher hat sie schon abgedruckt. Meine dritte Freundin ist Ludmila.
Im Schnitt gehen pro Jahr um die 400 Bewerbungen ein. 20 Stipendien werden vergeben.
Jedes Mal müssen wir immer probieren. Probe kostet nichts.
Wir haben Hoffnung.
Ich kann schicken Sie.
Nach wenigen Tagen kommt eine gebundene Buchausgabe per Post. Gleich auf der ersten Seite schrecklich viele Rechtschreib- und Grammatikfehler. Kitsch und Kauderwelsch. Nach zwei Seiten gebe ich auf. Unlesbar. Ich bringe es nicht fertig, ihr das zu schreiben und lasse die Sendung unkommentiert.
Ja, vielen Dank.
Letzter Tag, ja?
Guten Tag. Wir haben geschafft.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen schönen, gemütlichen Tag noch.
Spur 5.
Nachrichtenkritik.
Nachrichtenkritik. Intakte Hirnschick. Richten nach Kritik.
Wettbewerb spielt vor allem in der Wirtschaft die zentrale Rolle. Und über die werden wir doch gut informiert, etwa in den regelmäßigen Berichten aus der Frankfurter Börse. Oder, Tom Schimmick?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Wir fragen, was ist wichtig, was wird wichtig gemacht?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Was wird zur Nachricht und warum?
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Heute die Börse.
Einmal nicken bitte, wenn Sie uns hören.
Die Schlusskurse an den Börsen. Der DAX steigt um 1,8%.
Der DAX selbst legt leicht zu.
Die Börse muss dabei sein.
Jetzt schalten wir in den Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.
Auch heute sind die Zinsen für 10-jährige Anleihen auf ein neues Rekordtief.
Die Börse nimmt den Puls der Wirtschaft.
Die Bewegungen im Moment sind wirklich minimal, aber eben nicht positiv.
Auch der Dow Jones schloss im Plus.
Sie gehört zu den Nachrichten wie Katastrophen und das Wetter.
Das tiefe Tal, also ist noch längst nicht passiert.
Ja, könnt ihr noch mal was ansagen?
Der DAX mit einem Plus von 50 Punkten.
Im Durchschnitt rentieren Bundesanleihen im negativen Bereich.
Der Index befindet sich damit jetzt im Konsolidierungsmodus.
Eine sehr eigene Welt. mit einer ganz eigenen Sprache.
Im deutschen Aktienmarkt kam es am Dienstag zu Gewinnmitnahmen.
Möglicherweise.
Und brachte nur ein mageres Plus über die Ziellinie.
Voller Zahlen und Zuckungen.
Also auf diesem Niveau haben wir uns jetzt so etwas eingependelt.
Heute gibt es gute Nachrichten.
Heute keine Überraschung.
Der DAX legt nach der gestrigen Rallye weiter kräftig zu.
Hier lebt das Kapital.
Besonders dicke Gewinne verzeichnet im Moment.
Welche Werte sind denn besonders gefragt heute?
Da geht es rauf und runter, wie in der Achterbahn.
Heute ging es mal wieder rauf.
Und keiner weiß warum.
Heute gibt es nämlich das Gerücht.
Also so mögen wir das gerne. Wir
sind und manchmal freuen sich die Männer und Frauen an der DAX-Front mit dem Anleger.
Schauen wir auf die Einzelwerte.
Ja, alte Handwerkerregel, was am Boden liegt, kann nicht mehr hinfallen.
Oft bleiben wir mit all den Währungen und Rohstoffen, den Bilanzwerten und Indizes ganz allein.
Der ZDW-Index hat sich im Mai überraschend eingetrübt.
Zuwächse hat heute auch der deutsche Aktienindex verbucht.
Beispiel der IFO-Index.
Wenn der IFO-Index besser ausfällt als erwartet, dann ist das ja auch meistens ein Garant für gute Laune.
Gehobene Astrologie. Als großes Orakel zelebriert.
Der IFO-Geschäftsklima-Index fällt um 1,2 Punkte.
Denn meist gibt es nur Gerüchte und die immer gleichen Standarderklärungen.
Wir haben am Mittwoch dann die Importe und Exporte.
Die täglich geprobten Floskeln.
Höhere Kaufkraft, bessere wirtschaftliche Aussichten.
Oft ist die Wahrheit bestenfalls gefühlt.
Sorgenfalten bei den Börsianern.
Hängt wie eine dunkle Wolke über den Finanzmärkten.
Es geht um Erwartungen, Hoffnungen, Launen.
Dann am Freitag das Verbrauchervertrauen für den Monat Juni.
Da werden psychologisch wichtige Marken überschritten oder durchbrochen.
Das erfreut die Anleger.
Aber die Daten sind schlecht.
T-Aktionäre können sich freuen.
Manchmal gibt es Übernahmefantasien.
Übernahmefantasien helfen der Infineon-Aktie fast.
Dazu trägt natürlich auch die gute Konsumlaune bei.
Stets ist viel Gefühl im Spiel.
Die Tageskerze signalisiert Unsicherheit.
Die Anleger waren hier richtig aus dem Häuschen, kann man sagen.
Bis man schließlich überzeugt ist, dass hier nicht Menschen am Werk sind, sondern übermächtige Kräfte und Schicksal. Die Naturgewalt eines geheimnisvollen Wesens namens Markt.
Der Leitindex kam heute kaum vom Fleck.
Was sich auch in der Sprache niederschlägt. Nicht die Akteure, die Prozesse selbst werden zum Subjekt.
Die Aktien der Geldhäuser liefen immer der Entwicklung der Industrieproduktion.
Die Börse läuft.
Wie haben denn die Märkte heute reagiert?
Die Kurse fallen und erholen sich wieder. Die Aktien laufen gut. Oder leiden.
Deshalb ging heute ein Ruck durch die Börsen.
Die Preise geben nach, die Gewinne werden aufgezehrt.
War es das mit der Aufwärtsbewegung oder hat die Kauflaune heute?
Der Euro machte einen Riesensatz.
Der DAX, das goldene Kalb.
Guten Morgen aus Frankfurt.
Es lähmt den DAX.
Und der signalisiert eine Abkühlung.
Am Ende ist alles Psycho. Viele Stimmen, noch mehr Stimmungen.
Vor allem die gute Stimmung an den amerikanischen
Börsen. Heute sieht es wieder ganz anders aus.
Und auch an der Wall Street ist die Stimmung ganz gut.
Apropos Parkett. Wussten Sie, dass der vertraute Anblick des Frankfurter Börsensaals nur noch Blendwerk ist? Eine Art Potjomkinsches Dorf?
Und wir sprechen jetzt in der Börse über...
Die deutsche Börse ist längst aus Frankfurt weggezogen. Um Steuern zu sparen, verlegte sie ihr Hauptquartier ins nahe Eschborn.
Und das wird von den Wirtschaftsdaten abhängen.
2007 wurde der Handelssaal umgebaut. Von Experten, die sich auf narrative Architekturen und Markenbotschaften verstehen. Die Schranken der wenigen verbliebenen Händler wurden rund und weiß, die DAX-Tafel noch schöner.
Herzlich willkommen an der Frankfurter Börse.
Frankfurt ist nur mehr Showroom, der Saal pure Kulisse, um den Börsenmeldern Bilder und Töne zu liefern. Eine Art Dauerwerbesendung für die Logik der Märkte.
Und sorgt auch dafür, dass sich die Gesamtsituation am Aktienmarkt sehr freundlich darstellt.
Die Berichterstatter auf der Galerie geben uns das Gefühl, dass Wirtschaft immer irgendwie weitergeht. Aber stets geheimnisvoll bleibt.
Und das kommt an der Börse gut an. Das ist ja schon mal eine Menge Stoff.
Das Ritual des Börsenstudios lässt uns ratlos zurück.
Schauen wir noch auf Tokio.
Noch kein Licht am Horizont.
Voll mit Informationen, ohne zu begreifen.
Am Nachmittag kann der Wind allerdings schon wieder drehen.
Und damit sind wir beim Wetter.
Dann Achtung bitte. 3, 2, 1 und ab.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Und das hier war Mehrspur Radio reflektiert, heute ganz dem Wettbewerb gewidmet. Beteiligt haben sich Chris Brandl, Susanne Franzmeier, Rudyard Hasel, Markus Heinke, Christoph König, Max Jakob Ost, Anja Penner, Tom Schimek, Klaus Schirmer, Keno Versek und Wolfram Wessels. Am 10. Juli gibt es das EM-Endspiel und die nächste Mehrspursendung. Entsprechend ist das Thema auf dokublog.de Endspiele. Die gibt's ja nicht nur im Fußball. Wo gehen Spiele zu Ende? Ist das Ende am Ende nur ein Spiel? Was fällt Ihnen dazu ein? Was gibt's dazu zu hören? laden Sie Ihre Töne auf dokublog.de. Und wenn Sie wollen, können Sie dort auch die Beiträge dieser Sendung und vieles andere mehr anhören und dem Radioblog von Marianne Timilona folgen, die vom Radio in Griechenland berichtet. dokublog.de.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.